Herr, wir beten dich an, Lamm Gottes auf dem Thron. Und wir danken dir, dass du uns begegnest. Und wir danken dir, dass du zu uns reden willst in deinem kostbaren Wort. Und so rede du jetzt zu uns, Herr. Amen. Ja, schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern können. Schön, dass du dabei bist. Wir haben in Jesaja 53 gehört, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Und wir erfahren dann später dieses, ja, wer ist das? Es geht um seinen eigenen Sohn, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für sich, für uns dahingegeben, lesen wir dann in Römer 8. Er gibt seinen Sohn für uns. Und das ist ein wunderbares Geschenk, was er uns macht. Aber vielleicht ist das auch was, was uns irritiert, was uns irgendwie verstört. Spätestens, wenn du mit deinem Nachbarn, mit deinem Kollegen darüber redest. Ja, Gott hat seinen Sohn für dich geopfert. Er war total unschuldig und er hat das dann für dich getragen, was uns gegolten hätte. Wird es Fragezeichen geben? Und vielleicht hast du diese Fragezeichen selber. Ja, wie kann jemand seinen eigenen Sohn opfern? Selbst wenn uns das dann zugutekommt. Ja, wir sollen dann dankbar dafür sein. Ich habe 3 Söhne. Ja, wenn ich mir das vorstelle und wir haben diese Geschichte vielleicht im Hinterkopf, Abraham, der diesen Auftrag kriegt, seinen Sohn zu schlachten und denkt, wer verlangt sowas? Und dann sagen die Prediger, ja, die gute Nachricht ist, Gott hat das dann selber gemacht. Denken, ist das eine gute Nachricht? Und ich weiß, dass das viele Fragen auslöst. Gott, ja, Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Ist das so ein altertümliches Bild? Da ist irgendwie die zornige Gottheit, hier ist dann der liebe Jesus. Und wie hängen die zusammen? Und die sollen dann aber wieder eins sein. Ich weiß nicht, ob das eure Fragen sind. Und wenn nicht, dann seid ihr diesen Fragen sicher schon begegnet und habt überlegt, ja, wie kann ich denn darauf antworten? Und ich habe im Alten Testament eine Spur entdeckt, die ich mit euch teilen möchte, die erstmal ein bisschen überraschend ist vielleicht. Wieder so eine Geschichte, ein bisschen wie letzte Woche oder noch ein bisschen seltsamer. Und sich fragt, was soll das jetzt? Aber ich glaube, das wirft ein bisschen Licht auf diese Frage. Und die steht im ersten Buch Mose. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt doch mit auf, wenn ihr sie habt und sogar auch dabei. 1. Mose Kapitel 15. 1. Mose 15 und da lese ich von 7 bis 21. Also direkt vorher hat Gott die Verheißung gegeben, deine Söhne werden so zahlreich sein, Abraham, wie so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und es heißt in Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und dann ab Vers 7 geht es weiter. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf das ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich's besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte, also jeweils die Tiere, und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Vielleicht merken wir hier von der Atmosphäre hier schon so eine Parallele irgendwie zu diesem Nachmittag auf Golgatha. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist, Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen. Denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat, die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hittiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Amen. So, vielleicht seid ihr erstmal noch nicht klüger geworden jetzt bei dieser Geschichte. Also ein Bundesschluss, Gott gibt dem Abraham die Verheißung, dass er ihm dieses Land geben will, dass er ihm viele Nachkommen geben will. Und Abraham sagt, woher weiß ich, dass das dann so ist? Und dann kriegt er den Auftrag, diese Tiere zu bringen. Und das sind die typischen Opfertiere, ne? Es wird hier aber kein typisches Opfer dargebracht, also ein Brandopfer oder Schlachtopfer oder sowas, sondern diese Tiere sollen zerteilt werden und dann wird wie so eine Gasse gelegt mit diesen Kadavern, darf ich das sagen. Und dann heißt es, da ist ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fährt zwischen diesen Stücken durch. Man fragt sich, was passiert hier? Wenn wir ein bisschen weiterlesen im Alten Testament, stoßen wir auf ein Gerichtswort in Jeremia, was uns ein bisschen Licht darauf wirft. Das ist in Jeremia 34, Vers 18, heißt es, und ich, da sagt Gott, ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten, wie das Kalb, dass sie in 2 Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Ich will sie so zurichten wie dieses Kalb, was sie zerteilt und wo sie in der Mitte hindurchgegangen sind. Im ganzen alten Vorderen Orient war das eine Art und Weise, einen Bund zu schließen. Auch wenn 2 Könige ein politisches Bündnis geschlossen haben, dann hatten sie diese blutige Angewohnheit, dass sie Tiere zerteilt haben, also Vegetarier müssen hier stark sein, ne? Und dann miteinander dahin durchgegangen sind, zwischen den Tierhälften. Und es war so eine Art, man könnte fast sagen, Selbstverfluchung. Also der Herr oder Gott oder unsere Götter oder wer immer dann angerufen wird, soll uns das antun, was wir diesen Tieren hier gerade angetan haben, wenn wir diesen Bund brechen. Versteht ihr das Bild? Macht es nicht zu Hause nach, wenn ihr Gebrauchtwagen kauft oder so, da gibt es heute andere Formen. Aber Gott soll uns das tun, soll uns so zurichten wie dieses Kalb, heißt es da bei Jeremia, wenn wir diesen Bund verlassen. Und da gehen beide durch. Fällt euch jetzt was auf, wenn ihr an diese Geschichte von Abraham denkt? Was ist da passiert? Also ähnliche Szene, bei Dunkelheit und so, sehr dramatisch, ne? Diese Tierhälften. Aber was passiert dann? Das heißt, da ist diese Feuerflamme, die fährt hindurch. Die Feuerflamme ist offensichtlich die Gegenwart Gottes. Das heißt, die Pointe in dieser Geschichte, die wir erstmal verpassen, wenn wir es so einfach nur so lesen, Gott ist der Einzige, der da durchgeht. Er sagt nicht, Abraham, jetzt komm mal mit und wir gehen jetzt hier zu zweit durch. Sondern Gott ist der Einzige, der sich hier verpflichtet. Und das seht ihr bei Abraham übrigens. Er gibt ihm dann dieses Zeichen der Beschneidung. Aber es gibt nicht so Bedingungen, die Gott ihm stellt. Er sagt, wenn du immer treu bist, immer gehorsam bist, dann werde ich dir treu sein. Sondern Gott ist derjenige, der sich verpflichtet. Er sagt, und mir soll ja wer denn das antun, wenn ich diesen Bund verlasse? Ja, wie denn? Gott ist treu. Bei Paulus im 2. Timotheusbrief lesen wir, wenn wir untreu sind, dann ist Gott trotzdem treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und er sagt hier, schreckliche Dinge sollen über mich kommen, wenn ich diesen Bund verlasse. So wie es dann mal heißt, er schwört bei sich selber, weil es ja keinen höheren gibt, bei dem er schwören kann. Also ja, bei meinem Namen schwört dann Gott. Also dürfen wir das sagen? Gott verflucht sich selbst. Sagt, wenn ich diesen Bund verlasse, dann soll ich verflucht sein. Versteht ihr, was hier passiert? Was für eine Zusage. Und Abraham, der in dieser Kultur aufgewachsen ist, versteht diese Sprache. Wir müssen das ein bisschen studieren, damit wir verstehen, was hier los ist. Übrigens, einen Bund schließen auf Hebräisch, da hat sich der Begriff eingebürgert, Karat Berit, einen Bund schneiden eigentlich, wörtlich übersetzt. Man fragt sich, warum einen Bund schneiden? Komische Begrifflichkeit. Und wahrscheinlich hat das mit diesem Brauch zu tun. Also Gott bindet sich selbst, man kann sogar sagen, er stellt sich selbst unter diesen Fluch, sagt, wenn ich an diesem Bund nicht festhalte, dann soll mir das geschehen. So, jetzt gehen wir weiter. 1500, 600 Jahre später am Kreuz auf Golgatha, was passiert hier? Wir erfahren, dass der Zorn Gottes über die Sünde, der ist real. Man kann jetzt auch gerade an Ostern wieder in irgendwelchen Zeitungen lesen von irgendwelchen Kirchenleuten, die sagen, ja, an Ostern bringt Gott uns bei, dass das gar nicht stimmt. Der ist gar nicht böse auf uns, der ist gar nicht sauer auf die Sünde. Und er meint das doch alles gut, deshalb der Hase ist, ich weiß nicht, freundliches Symbol oder so. Und das ist nicht das, was hier passiert. Dann bräuchten wir kein blutiges Kreuz. Da hätten wir wirklich nur einen Osterhasen als Symbol für diesen Tag. Aber Paulus ist da sehr klar, zum Beispiel in Römer 1, Vers 18 heißt es, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gottes Zorn über die Sünde ist real. Er sagt nicht, naja, nobody is perfect, alles kein Problem. Ich habe mir das ja schon gedacht, dass ihr das nicht hinkriegt und so, ist auch nicht so schlimm, war auch nicht so gemeint. Ich wollte euch nur so eine allgemeine Richtung geben, in die ihr euer Leben aus... Nein, er meint das so, wenn er sagt, wer dieses Gesetz komplett hält, der wird leben und jeder andere ist unter dem Gericht. Das ist die Realität, auch heute. Aber was wir dann am Kreuz sehen, der Sünder, der umkehrt zu Gott, die Gnade wird nicht mit der Gießkanne verteilt, aber der Sünder, der umkehrt zu Gott, der wird nicht getroffen von diesem Zorn. Er kommt davon, sondern dieser Zorn Gottes trifft den, der da am Kreuz hängt. Und dann können wir in den 2. Korintherbrief gehen und da können wir ein bisschen bleiben dann. 2. Korinther 5, 21 sagt Paulus, er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus wusste von keiner Sünde. Gemeint ist, er kannte sie nicht von innen. Er wusste natürlich, was Sünde ist. Er hat auf dieser Erde gelebt. Aber aus seinem eigenen Herzen kannte er keine Sünde. Und Gott hat ihn zur Sünde gemacht. So, das ist eine steile Formulierung, oder? Damit wir auch nicht einfach gerade so davonkommen, sondern damit wir Gerechtigkeit Gottes werden. Das ist das, was Luther den fröhlichen Tausch nennt. Er gibt seinen gerechten Sohn. In Christian Fürchte Gott Gellert, ein Liederdichter, in dem Lied »Hilf mir, o Herr, dein Leiden zu bedenken«, dichtet: Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Liebe und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Er legt unsere Sünde, und da sind wir aber wieder am Anfang, an diesem Vers aus Jesaja 53. Der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn, auf den Gerechten, auf den, der von keiner Sünde wusste. Und dann fragen wir wieder, ja, wie kann das angehen? Und dann schauen wir nochmal genauer in den 2. Korintherbrief, in Kapitel 5, und erfahren, hier ist nicht einfach irgendein unschuldiges Opfer, was sozusagen jetzt vorgeschickt wird. Also wir haben manchmal diese Beispielgeschichten, mit denen wir versuchen zu erklären, was am Kreuz passiert. Wo dann der Richter sagt, ja okay, ich müsste dich jetzt zum Tode verurteilen, aber nein, ich spreche dich frei und dafür geht jetzt jemand anders für dich an den Galgen. Wir denken, ja, das ist doch Justizmord oder wie kann das sein? Bis wir sehen in Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Versteht ihr? Hier ist nicht ein Gott, der jetzt irgendein Opfer sich sucht und sagt, du bist jetzt mal dran, tut mir leid für dich, aber ich habe die anderen halt lieber als dich oder so. Sondern er gibt sich selbst. Er war in Christus. In Christus begegnet uns Gott selbst. Und wir können nicht sagen, ja, am Kreuz, das war natürlich dann nur die menschliche Seite von Jesus oder so. Das ist Irrlehre. Sondern da gibt Gott sich selbst. So wie bei Abraham Gott sich selbst unter den Fluch stellt. Er sagt, das soll mir geschehen. Und eigentlich war der Gedanke, wenn ich diesen Bund breche, und wir wissen, Gott kann keinen Bund brechen, aber sagt er, wenn ihr diesen Bund brecht, dann kommt das über mich. Dieser Fluch, weil ich nicht will, dass der auf euch bleibt. Er sagt, Fluch über mich. Und dann lesen wir im 5. Buch Mose, verflucht ist der, der am Holz hängt. Ein Aufgehängter ist verflucht vor Gott. Deshalb konnten die Juden das bis heute nicht in ihrer Mehrheit annehmen, dass Christus der Gesalbte Gottes ist. Weil er doch ein Verfluchter ist. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist das, was er uns schenkt. Dass er diesen Fluch auf sich zieht, der uns sonst getroffen hätte. Galaterbrief heißt es dann, Christus wurde nicht nur Sünde für uns, wie es hier heißt, sondern er wurde zum Fluch für uns. Das ist, wenn es nicht in der Bibel stehen würde, würde ich mich nicht trauen, das auszusprechen. Christus, der Sohn Gottes und Gott selbst in ihm, wurde zum Fluch für uns. Und Gott war in Christus. Gott selbst erfüllt seine Forderungen an uns im Gesetz. Und jetzt merken wir, was das mit unserem Gottesbild macht. Da ist nicht... Manchmal haben Leute das so verstanden, da ist ein zorniger Gott und der muss jetzt besänftigt werden. Also so wie der, darf ich das so sagen, wie der böse Drache in so einem Märchen, dem dann irgendwie die Jungfrau vorgeworfen wird, damit er wieder ein Jahr lang Ruhe gibt. Und Jesus ist derjenige, der ihm vorgeworfen wird. Und dann sollen wir diesen Gott anschließend lieb haben oder diesen Drachen. Denken, Moment mal, was ist hier los? Aber Gott ist es, der uns sucht, der nicht sich Opfer sucht unter uns, sondern der uns besänftigt, der seinen Zorn selbst besänftigt, der verletzt wurde, gegen den wir verstoßen, gegen den Bund mit ihm haben wir verstoßen. Er versöhnt uns mit sich und gibt sich selbst dafür hin. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und er sucht die Versöhnung mit uns. Und nochmal in 2. Korinther 5, der letzte Vers 21 heißt dann, nein, davor, der Vers 20, so sind wir, sagt Paulus, nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat diesen Weg freigemacht. Er hat seinen eigenen Zorn auf sich selbst genommen. Er hat diesen Fluch auf sich selbst genommen. Und wir sehen, von Anfang an ist das angelegt. Das ist nicht sein Plan B oder Plan C oder Plan D, weil die anderen Sachen nicht geklappt hat. Sondern von Anfang an war er bereit, sich selbst hinzugeben. Von Anfang an, als er dem Abraham diesen ja, für uns grotesken Auftrag mit dem Opfer des Sohnes gibt. Gott hatte das nie vor, dass er seinen Sohn opfert. Aber er gibt uns ein Bild davon, was er tut. Und eben, er gibt sogar sich selbst. Er schenkt sich selbst für dich. Und er lädt dich ein, dass du dich versöhnen lässt mit ihm. Übrigens dazu gehört, dass du dich auch versöhnen lässt mit dir selbst. Der Zorn Gottes über dich und über mich ist am Kreuz verraucht. Und er besteht nicht mehr. Und jetzt darfst du auch deinen eigenen Zorn, den du vielleicht auf dich selbst hast, über Situationen, wo du gescheitert bist oder das zumindest so erlebt hast, wo du sagst, das kann ich mir nicht verzeihen, da darfst du selbst auch loslassen. Wenn selbst der heilige Gott dir das nicht mehr vorhält, dann lass du es auch los. Wir können diese Linie fortsetzen. Wir bitten euch an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Habt ihr das Bild noch vor Augen? Nach Sonnenuntergang, dort auf dem Feld mit Abraham. Und dann heißt es, und da war ein rauchender Ofen und eine feurige Flamme. Und bei dem Ofen ist mir Martin Luther wieder eingefallen. Und vielleicht kennt ihr dieses Wort in einer Predigt am 15. März, auch in der Passionszeit, 1522 hat Martin Luther gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reichet von der Erde bis an den Himmel. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe für dich, der da reicht von der Erde bis an den Himmel. Amen. Jesus, wir preisen dich. Wir preisen dich, dass du diesen Weg gegangen bist. Und Vater, dass du in Christus warst. Dass du diese Versöhnung geschaffen hast mit dir selbst und mit uns. Und dass wir Teil deiner Familie sein können. Dass wir Anteil an deinem Leben haben in Ewigkeit. Dass wir diese Versöhnung empfangen können. Mit dir und mit uns selbst und auch mit unserem Nächsten. Weil du dich selbst gegeben hast. Weil du dich selbst unter den Fluch gestellt hast. Sind wir frei vom Fluch? Sind wir frei von deinem Zorn? Sind wir frei von den Forderungen des Gesetzes? Danke, Herr. Halleluja. Amen.